SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der Anspruch an den heutigen SWR1-Leute-Gast, der ist von meiner Seite schon ein bisschen größer. Tut mir leid, wenn ich da die Messlatte etwas höher lege. Jonas Gretlein wurde in diesem Jahr mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Und in der Begründung, da heißt es, dass sie in ihren veröffentlichten Texten die Antike aktuell und nah erscheinen lassen. Also sie können es leicht verständlich machen. Wenn wir uns an den Begriff der Hoffnung orientieren und da mal vielleicht anfangen mit einer Definition, was ist Hoffnung? Kriegen Sie das auch leicht verständlich rüber? Das ist schon vielleicht eine Herausforderung. Die erste.
Jetzt haben Sie die Messlatte natürlich sehr hochgelegt, ja. Aber ich werde mich bemühen.
Bitte.
Die Hoffnung ist angelegt in unserer Offenheit zur Zukunft. Der Mensch ist, so hat Nietzsche das mal formuliert, das noch nicht festgestellte Tier. Tiere sind bestimmt von ihren Instinkten. Wir sind dagegen offen zur Zukunft. Wir müssen uns in die Zukunft entwerfen. Und genau da setzt dann die Hoffnung an. Die Hoffnung richtet sich auf etwas Gutes in der Zukunft, das möglich, aber nicht verfügbar ist. Sie ist, so würde ich das formulieren, ein Weltverhältnis.
Genau, und an diesem Begriff bin ich in der Vorbereitung schon so ein bisschen hängen geblieben, weil das klingt so gewaltig, Weltverhältnis. Wie kann man das am besten entschlüsseln?
Ja, ich finde es einen ganz wichtigen Begriff. Der Verlag hat sich aber auch an dem Begriff gestört. Ich wollte ihn eigentlich unbedingt im Untertitel haben, aber das hat der Verlag mir gestrichen. Was ist Hoffnung? Wie klassifizieren wir Hoffnung? Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann Hoffnung als eine Emotion verstehen. Das haben in der Antike bereits die stoischen Philosophen getan. Das tun heute die Psychologinnen und Psychologen. Man kann Hoffnung als eine Tugend verstehen. Das hat die christliche Tradition gemacht. Das machen Politologinnen und Politologen heute auch. Man kann in ihr auch eine Haltung sehen. Und ich glaube, Hoffnung kann Züge einer Emotion, einer Haltung oder einer Tugend haben. Aber sie ist grundlegender noch ein Weltverhältnis. Sie bestimmt, wie wir in der Welt stehen, wie wir uns zur Welt und auch zu uns selber verhalten.
Ist für Sie Hoffnung eher positiv oder negativ besetzt?
Ich würde das erstmal gar nicht werten. Ich würde sagen, Hoffnung gehört zum Menschen dazu. Und sie kann positive, aber auch negative Züge haben. Beispielsweise hoffen wir auf ein Ende des Krieges in der Ukraine. Aber auch der Attentäter hofft, dass er möglichst viele Menschen mit ins Verderben reißt.
Und ist Hoffnung, auch wenn ich das richtig verstanden habe, immer so ein bisschen an Realismus gebunden? Also, dass man Dinge hofft, die man vielleicht selber auch noch ein Stück weit mit beeinflussen kann?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir hoffen nur auf das, was uns als möglich erscheint. Wenn etwas unmöglich ist, dann können wir nicht darauf hoffen. Dann können wir uns das vielleicht wünschen. Wir können aber nicht darauf hoffen. Also wir können uns beispielsweise wünschen, dass es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Wir können aber nicht mehr darauf hoffen. Das geht einfach nicht. Und noch ein weiteres Element scheint mir ganz wichtig bei der Hoffnung zu sein. Das ist das Unverfügbare. Wenn ich etwas selber in der Hand habe, dann muss ich nicht darauf hoffen.
Dann bestimme ich, dann ist es ein Handeln.
Ganz genau, dann kann ich das selber tun. Wenn aber etwas nicht ganz in meiner Kontrolle ist, dann kann und muss ich hoffen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich nichts mehr dafür tun kann.
Aber dann sind wir nah am Wunschdenken.
Hoffnung hat schon immer noch den Realitätscheck. Das ist ganz wichtig. Und man kann sich auch ganz abstruse Sachen wünschen. Also ich könnte mir wünschen, dass ich bei der nächsten Olympiade den 100-Meter-Lauf gewinne.
Oder ich im Lotto gewinne.
Genau, aber der Zug ist leider abgefahren. Wobei das mit dem Lotto ist ja nicht ganz unmöglich.
Das stimmt, also weil dafür kann ich auch was tun, zumindest jede Woche artig zum Schalter gehen und meinen Lottoschein abgeben.
Genau, und dann könnten Sie am Mittwochmorgen auch ausschlafen.
Das stimmt, würde ich aber nicht. Ich wäre trotzdem gekommen, aber den 100-Meter-Lauf, den könnten Sie ja auch immer noch gewinnen.
Das ist leider nicht mehr realistisch. Okay. Ich war schon immer sehr langsam.
Da ist es der vorhandene Realismus. Gut, aber ich verstehe es schon auch richtig, dass, weil wir es ja am Anfang davon hatten, ob wir in hoffnungsvollen Zeiten leben. Und Sie haben leider das ganze Paket, mit dem wir uns jetzt seit Jahren auseinandersetzen mussten. Pandemie, Kriege, Inflation, was immer man da noch dazu nehmen kann, erwähnt. Klimakrise, das ist auf Sorge und Angst basiert, Hoffnung?
Ja und nein. Ich glaube, dass wir eine Grundhoffnung haben, die noch keinen klaren Gegenstand hat. Wir stehen ja jeden Morgen auf und müssen uns irgendwie aus dem Bett erheben. Und wir gehen jeden Abend wieder ins Bett und schlafen ein im Vertrauen darauf, dass wir am nächsten Morgen wieder aufstehen. Also wir leben, glaube ich, mit der Hoffnung, dass die Zukunft irgendwie etwas Gutes bringt. Wir leben in der Annahme, dass es sich irgendwie lohnt, auf der Welt zu sein. Das wäre eine Grundhoffnung. Die ist noch nicht an einen konkreten Gegenstand gebunden. Diese Grundhoffnung kann dann aber Substanz annehmen, wenn sie sich auf bestimmte Gegenstände richtet. Und da spielen dann die Ängste und Sorgen, die Sie angesprochen haben, eine Rolle. Wir machen uns Sorgen über die Zukunft und hoffen, dass das, was wir befürchten, nicht eintritt.
Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel, heißt Ihr aktuelles Buch. Hat sich die Bedeutung von Hoffnung über die Jahrtausende hinweg verändert oder ist das gleich geblieben?
Ja, auf der einen Seite ist Hoffnung ein Weltverhältnis, was es in allen Kulturen und zu allen Zeiten gab. Aber die Formen der Hoffnung, die haben sich in der Geschichte geändert. Und das bezieht sich sowohl auf die Gegenstände, also worauf man hofft, aber auch auf die Art und Weise, wie man hofft und auf die Bewertung der Hoffnung. Man kann Hoffnung sehr verschieden bewerten.
Wie ist man das früher angegangen?
Also ganz interessant ist, dass in der Antike Hoffnung sehr kritisch gesehen wurde. Also es gibt auch in der Antike positive Stimmen über die Hoffnung, die sagen, Hoffnung ist wichtig, Hoffnung gibt uns Kraft. Aber die kritischen Stimmen überwiegen doch ganz eindeutig. In der Antike wird Hoffnung oft gleichgesetzt mit Verblendung oder mit Illusion. Man gibt sich Illusionen hin, man hofft auf etwas, was einfach nicht realistisch ist und versäumt es darüber, etwas zu tun.
Und dann sind wir an dem Punkt, den Sie eben auch schon angesprochen haben, dass halt immer ein gewisser Realismus damit verbunden sein muss, weil sonst bringt uns die Hoffnung nichts.
Ganz genau, ja.
Und ich fand auch ganz spannend, in der griechischen Mythologie taucht ja die Büchse der Pandora auf. Ob es eine Büchse war, das ist immer noch die Frage. Und da spielt die Hoffnung ja auch eine Rolle, weil die, nachdem alles Schlechte eigentlich schon aus der Büchse entwichen ist, die Hoffnung zuletzt drin bleibt. Was sagt das eigentlich aus?
Darüber zerbrechen sich die Philologinnen und Philologen auch heute noch die Köpfe. Das ist ganz umstritten. Wir haben dieses Fass mit allen Übeln und die Pandora macht das Fass auf und die Übel entweichen und sind damit auf die Menschen losgelassen. Nur eines bleibt im Fass zurück und das ist eben die Hoffnung. Meine Interpretation ist die, dass die Hoffnung auch ein Übel ist, genau wie die anderen Übel. Sie ist aber im Fass geblieben und das heißt, dass der Mensch die Hoffnung kontrollieren kann. Über die anderen Übel heißt es, die ziehen über die Erde hin und fallen den Menschen hinterrücks an, beispielsweise in der Nacht. Aber die Hoffnung ist noch im Fass. Wir können Hoffnung haben, aber wir müssen sie irgendwie kontrollieren und das wird im Mythos zum Ausdruck gebracht, eben dadurch, dass die Hoffnung noch im Fass geblieben ist.
Also ist die Hoffnung das geringste Übel?
Viele Autoren in der Antike haben das Gegenteil behauptet. Die haben gesagt, die Hoffnung ist das größte Übel. Es ist auf jeden Fall ein Übel, mit dem wir irgendwie umgehen können, aus antiker Sicht. Wir würden es ja heute eher anders sehen. Für die meisten Menschen heute ist Hoffnung ja erstmal positiv besetzt.
Aber nicht für alle, weil wenn wir uns am Buchtitel von Ihnen langhangeln, eben bis zur Klimakrise, da gibt es den Begriff Hoffnung, den machen Sie an einem Greta Thunberg-Zitat dann fest. Beim Weltwirtschaftsgipfel 2019 meinte sie, ich will nicht eure Hoffnung, ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Heißt das, von Ihrer Seite wurde das Prinzip Hoffnung einfach mal weggestrichen?
Ja, ich finde diese Äußerung von Thunberg ungemein anregend. Sie sagt dann ja noch mehr, also muss ich vorstellen, da steht diese 16-jährige Schülerin in Davos vor all den Spitzen aus der Wirtschaft und der Politik und schreit das denen ins Gesicht. Und nach dem, was Sie gerade gesagt haben, fährt sie ja noch fort und sagt, ich will, dass ihr anfangt zu handeln. Mhm. Also Greta Thunberg ist der Überzeugung, dass Hoffnung uns vom Handeln abhält, dass Hoffnung die Schritte, die wir angehen müssen, verhindert. Das finde ich als Altphilologe natürlich sehr interessant, weil das eine Position ist, die wir bereits in der Antike haben, dass Hoffnung eher lähmend ist. Dem stehen aber heute viele Politologinnen und Philosophen entgegen, die die Hoffnung als eine ganz wichtige Ressource im Kampf gegen den Klimawandel identifiziert haben.
Das heißt, Hoffnung wurde dann in dem Falle von Greta Thunberg als eine Situation beschrieben, wo ich die Hände eher in den Schoß lege und sie möchte, dass wir handeln?
Ganz genau. Also Greta Thunberg setzt die Hoffnung dem Handeln entgegen und damit steht sie unter Aktivistinnen und Aktivisten nicht allein. Es gibt ja noch andere Bewegungen, beispielsweise Extinction Rebellion hat ein Handbuch veröffentlicht mit dem Titel Hope Dies, Action Begins. Hoffnung endet, das Handeln beginnt. Da haben wir genau dieselbe Gegenüberstellung. Also gerade offensichtlich unter jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten ist der Eindruck da, dass Hoffen uns vertröstet, dass Hoffen uns vom Handeln abhält.
Wie weit blicken Sie eigentlich als Altphilologe auch in die Zukunft? Weil wenn wir weiterschauen und uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, dann müssen wir noch nicht mal so in die Zukunft schauen, weil die ist ja schon da. Liegt darin auch Ihrer Meinung nach Hoffnung oder eher Sorge?
Wenn man die Debatte in den Medien verfolgt, dann ruft künstliche Intelligenz wahrscheinlich eher Sorgen, aber auch Hoffnungen hervor. Also das hält sich immer die Waage. Das eine gibt es, aber auch das andere. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade in unserer Zeit es vor allem die Sorgen und die Ängste über die Zukunft sind, die uns auch hoffen lassen.
Das schreit nach einer Fortschreibung Ihres Buches dann?
In die Zukunft hinein? Ja. Naja, ich habe ja ein letztes Kapitel, in dem geht es ja um den Klimawandel und um die Klimakrise. Und in dem Kapitel überlege ich ja oder beobachte ich erstmal, welche Formen hat die Hoffnung zurzeit? Wie können wir zurzeit hoffen oder können wir überhaupt noch hoffen? Das ist ja eine besondere Situation. Also der Klimawandel fordert uns ja heraus und er scheint ja die Zukunft zu verschließen. Das zeigt sich beispielsweise in dem Namen Die letzte Generation von Aktivistinnen, als ob es keine Zukunft mehr gibt. Aber Hoffnung braucht ja Zukunft. Wir hoffen ja auf etwas Zukünftiges. Und wenn es keine Zukunft mehr gibt, können wir auch nicht mehr hoffen.
Sie beschreiben sich selber als hoffnungsvollen Menschen und Pessimisten. Wie passt das zusammen?
Ja, auf den ersten Blick schließt sich das aus. Der Pessimist erwartet nichts Gutes und der Hoffende, der hofft auf etwas Gutes, aber das ist auch kein Widerspruch. Denn gerade wenn man eher Negatives erwartet, wird man ja hoffen, dass das, was man eben erwartet oder befürchtet, doch nicht eintritt. Von daher schließen sich Pessimismus und Hoffnung nicht aus, sondern ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich Pessimisten eher hoffnungsvoller noch sind als Optimisten. Ja. Wer optimistisch ist, der muss nicht hoffen. Der geht davon aus, dass die Zukunft nur Gutes bringt.
Dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir Sorge und eine gewisse Angst vielleicht brauchen, um hoffen zu können.
Genau.
Sie sind heute Mitte 40. Waren Sie immer hoffnungsvoll durchgehend?
Ja, würde ich schon sagen. Obwohl, es gab natürlich auch Momente im Leben und mit Mitte 40 hat man ja schon das eine oder andere erlebt, wo ich weniger hoffnungsvoll war. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich als hoffnungsvollen Menschen beschreiben, ja.
Und Phasen, wo Sie vielleicht nicht ganz so hoffnungsvoll waren, möchte ich ansprechen. Mit 27 bekamen Sie die Diagnose Krebs gestellt und man gab Ihnen eine 17-prozentige Überlebenschance. Wie stand es da mit Ihrer Hoffnung?
Als ich diese Diagnose bekam, hatte ich wahrscheinlich für einen Moment keine Hoffnung mehr, weil die einfach so niederschmetternd war und weil die Möglichkeit eines guten Ausgangs so unwahrscheinlich war. Das war der Realitätscheck. Da konnte ich nicht damit rechnen, dass es sich irgendwie noch zum Guten wenden konnte. Aber wie jeder weiß, der so eine Krankheit durchgemacht hat, ist das ja kein Kurzstreckenlauf, sondern Langstreckenlauf. Man wird mehrmals operiert, man hat Nachuntersuchungen und irgendwie geht es dann ja doch weiter. Und in diesem Verlauf habe ich dann natürlich schon Hoffnung geschöpft noch. Hoffnung gehabt, dass sich das weiter stabilisiert, dass die Krankheit nicht wiederkommt und dass ich gesund werde, ja.
Mit dieser Zahl, 17-prozentige Überlebenschance, wie geht man da eigentlich mit um? Das klingt nach einer kalten, blanken, nackten Zahl. Wie setzt man die ins Leben ein?
Ja, die Zahl ist furchtbar. Ich habe versucht, sie erstmal zu relativieren, weil ich mir angeschaut habe, auf wen bezieht sich das. Und der Krebs, den ich hatte, ist einer, den vor allem ältere Männer haben, die oft in der Chemieindustrie gearbeitet haben. Von daher bin ich da als 27-Jähriger erstmal rausgefallen, hatte ganz andere Voraussetzungen. Also da ist die Überlebenschance am Ende auch etwas größer. Also ich habe versucht, die Zahl zu relativieren, aber ich fand sie sehr niederschmetternd. Und sie hat mir in dem Moment erstmal die Hoffnung geraubt.
Und sie war, diese Geschichte, diese Leidensgeschichte ist nicht die Grundlage für Ihr Buch über die Hoffnung gewesen?
Nee, das ist nicht. Also mein Interesse an der Hoffnung ist eher in der Gegenwart entstanden, dass ich eben beobachtet habe. Auf der einen Seite gibt es Leute wie Greta Thunberg, die sagen, wir dürfen nicht mehr hoffen. Das Hoffen hält uns von den notwendigen Schritten ab. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, Hoffnung ist ganz wichtig. Gerade jetzt brauchen wir die Hoffnung. Und diesen Widerspruch fand ich unheimlich spannend und habe dann in die Antike geschaut und gesehen, dass auch in der Antike Hoffnung schon verschieden, aber oft negativ bewertet wurde. Genau, über die Krebsdiagnose habe ich ein anderes Buch geschrieben, aber keins über die Hoffnung.
Mein Jahr mit Achill, ist es gewesen?
Genau, ja. Also ich habe versucht, die Krankheit zu benutzen, um heutigen Leserinnen und Lesern einen Weg zu einem Helden zu bahnen, der eigentlich sehr schwierig für uns ist. Achill ist der Held der Ilias und den könnte man ganz gut beschreiben als einen Vertreter von toxischer Männlichkeit. Der ist zornig und gewalttätig und zieht sich zurück und sieht zu, wie die Griechen leiden. Aber Achill hat, glaube ich, auch eine andere Seite. Er ist ein sehr verletzlicher Held. Er ist ein Held, der jung sterben muss und der seine eigene Fragilität erfährt und annimmt. Und das fand ich ganz spannend. Und jetzt ist die Ilias ein Gedicht, was uns sehr fremd ist. Das ist sehr sperrig, da wird viel gekämpft, das ist sehr blutrünstig und so. Ist anders als die Odyssee. Mit der Odyssee können wir eher was anfangen. Und meine Idee war die, meine eigene Erfahrung mit Fragilität als eine Brücke zu nutzen, um Leserinnen und Leser heute zu diesem Text zu führen.
Und war das auch so ein bisschen die Suche nach dem Helden, der sie selbst sein mussten in der Zeit, um den Krebs zu besiegen?
Puh, mit dem Begriff des Helden tue ich mir schwer. Also ich würde mich da nicht als heldenhaft bezeichnen oder ich würde als Helden jemanden...
Aber sie müssten stark sein, damit kann man ja mal anfangen.
Ja, aber jetzt nicht durch Natur. Man ist einfach in der Situation und da erwachsen einem vielleicht auch neue Kräfte. Und ich würde sozusagen Heroismus oder Heldentum schon so verstehen, dass es auch was zu tun hat, weniger mit großer Stärke, mit Exzellenz oder so, sondern eher mit dem Bewusstsein der eigenen Hinfälligkeit, dem Bewusstsein der eigenen Schwäche. Das scheint mir das eigentlich Heroische zu sein.
SWR1, Leute, geht weiter mit der Hoffnung von Jonas Gretlein. Mittlerweile ein Buch mit über 350 Seiten. Aber Ihre eigene Hoffnung, wie hat sich die eigentlich über die Jahrzehnte verändert? Wir hatten Ihre Krebserkrankung schon angesprochen. Ich finde ja immer so, als Kind hat man vielleicht eine deutlich mehr Leichtigkeit im Leben, muss sich nicht mit den ganz großen Themen beschäftigen. Da ist dann halt auch die Hoffnung vielleicht eine andere, dass die Ferien nie aufhören, dass ich gute Freunde finde, obwohl das auch schon eine große Hoffnung ist eigentlich dann. Wie schauen Sie da zurück auf Ihre eigene Hoffnung?
Ja, ich finde das eine sehr spannende Frage, wie sich Hoffnung im Laufe eines Lebens verändert. Der antike Philosoph Aristoteles macht da eine interessante Beobachtung. Der sagt, es gibt vor allem zwei Gruppen, die stark hoffen. Und das sind Betrunkene und Junge. Der schmeißt die da einfach so zusammen.
Da sagt man doch, dass die immer nur die Wahrheit sagen, oder?
Genau, oder sie finden sozusagen die Wahrheit in der Hoffnung. Also meine Vermutung ist, dass man als Kind auf der einen Seite kleiner und auf der anderen Seite größer hofft. Also wenn ich jetzt an meine eigenen Töchter denke, dann hoffen die, dass die heute noch Gummibärchen bekommen. Das ist wirklich eine große Hoffnung. Das ist für die in dem Moment ganz wichtig. Ich glaube aber, dass Kinder auch noch andere, größere Hoffnungen haben. Allein deswegen, weil das ganze Leben ja noch vor ihnen liegt. Die können sozusagen darauf hoffen, dass sie später mal erwachsen sein werden, dass sie eine Familie haben werden, dass sie einen Beruf ausüben können. Da ist sozusagen noch sehr viel mehr Fläche da. Dagegen, wenn man so im mittleren Lebensalter ist, liegt ja schon einiges hinter einem und die Bahnen, die sind irgendwie gelegt. Da wird sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel ändern, wenn man denn gesund bleibt und so weiter. Von daher sind, glaube ich, die Hoffnungen in so einem mittleren Lebensalter eher gemäßigter und natürlich auch realistisch irgendwie abgesicherter. Da hat man den Realitätscheck schon gehabt. Da hat man so ein paar Situationen erlebt, in denen die eigenen hochfliegenden Erwartungen eben nicht eingetreten sind.
Obwohl ich weiß gar nicht, ob Kinder immer darauf hoffen, erwachsen zu werden. Vielleicht, weil sie dann das eine oder andere Mal weniger fragen müssen, um sich irgendwas zu gönnen. Aber ja, dann, ich glaube schon, dass Kinder auch erkennen, dass sie gerade ein leichteres Leben haben, weil sie weniger Verantwortung haben, oder?
Also meine Töchter sehen das, glaube ich, nicht so.
Okay.
Die würden eher sehen, dass sie weniger Rechte haben. Ja, das ist sozusagen gut. Die Seite, dass sie nicht selber entscheiden dürfen, wann sie ins Bett gehen, welche Filme sie sehen, wie viele Süßigkeiten sie bekommen und so. Und ich glaube, diese andere Seite, dass sie weniger Verantwortung haben, dass es leichter ist, sehen die eher nicht. Nee.
Und je älter wir werden, dann beschäftigen wir uns halt auch mit den größeren Themen. Wenn wir ganz groß denken, den Frieden auf der Welt, dass wir die Hoffnung haben, dass sich das alles beruhigt, was es wahrscheinlich nie wird, das ist dann natürlich ein gewaltiger Sprung.
da lastet dann natürlich mehr auf einem. Man ist dann auch in einem Alter, in dem bereits die ersten Bekannten gestorben sind, macht sich vielleicht, wenn man selber älter wird, Gedanken über den Tod. Das sind ja auch so Begrenzungen für Hoffnung. Der Horizont wird irgendwie ein bisschen kleiner.
Ist es denn aber auch so, dass es in der Geschichte, wir hatten Greta Thunberg schon angesprochen, die Generation, die setzt sich vielleicht trotzdem mehr mit Hoffnung auseinander? Also wenn ich überlege, in meiner Kindheit und Jugend bin ich auf die Straße gegangen gegen den Irakkrieg und auch da muss ich sagen, man ist auf die Straße gegangen, weil es schulfrei gab, weil es vormittags stattfand und weil man vielleicht noch Mädchen von anderen Schulen kennenlernte. Da war dann die eigentliche Idee hinter der Veranstaltung vielleicht eher zweitrangig. Das ist bei der Generation rund um Greta Thunberg, auch wenn nicht alle auf ihrer Spur unterwegs sind, vielleicht anders?
Ich glaube schon, dass die junge Generation heute anders sensibilisiert ist für politische Fragen, dass sich da was verändert hat. Und auch wenn Greta Thunberg die Hoffnung verurteilt, glaube ich trotzdem, dass sie und ganz viele andere Aktivistinnen und Aktivisten auch von Hoffnung getrieben sind. Auch wenn sie Hoffnung erstmal verurteilen. Also ich habe in meinem Buch beispielsweise auch ein Handbuch von Extinction Rebellion untersucht, habe mir das mal genauer angeschaut und da haben wir diesen Titel Hoffnung stirbt, das Handeln beginnt. Mhm. Aber wenn man sich die einzelnen Beiträge anschaut, stößt man doch auf ganz viele Passagen, in denen Hoffnung implizit oder explizit vorkommt.
Und ich kann ja auch Hoffnung eigentlich nur verurteilen, wenn ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe.
Genau, man muss es erstmal präsent haben.
Wie sehen Sie den Umgang mit der Hoffnung in der jüngeren Generation? Also wir hatten es schon, wenn wir auf unsere Kinder gucken, da sind es dann die Gummibärchen, da sind wir jetzt schon ein paar Stufen drüber sozusagen.
Ja, also ich glaube, dass die Klimakrise oder auch andere Krisen heute schon ein wichtiger Grund dafür sind, warum so viel über Hoffnung gesprochen wird, warum Hoffnung so prominent ist. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass die Klimakrise die Hoffnung vor eine Herausforderung stellt. Auch das 20. Jahrhundert war so etwas wie ein Stresstest für die Hoffnung. Um es mal ganz zugespitzt zu formulieren, kann man im Konzentrationslager hoffen oder nicht? Das ist eine Frage, mit der sich Autoren auseinandergesetzt haben. Das ist aber die furchtbare Gegenwart, die die Frage aufwirft, ob man noch hoffen kann. Mhm. Und bei uns jetzt stellt sich die Frage etwas anders. Es geht um die Zukunft und Hoffnungen richten sich ja immer auf die Zukunft. Und die Klimakrise stellt ja für uns die Zukunft in Frage. Und deswegen kann man heute noch hoffen. Ist das überhaupt noch möglich?
Wir hatten es ja eben auch schon, Hoffen und Handeln. Ist das ein Gegensatz oder kommt das eine ohne dem anderen gar nicht aus? Zu wenig hoffen und dann halt zu handeln, ist das sozusagen das, was der Generation jetzt gerade, oder weniger hoffen und mehr handeln, ist das, was die Generation jetzt gerade dann ausmacht?
Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, dass gerade die junge Generation auch hofft, dass sie hoffen muss. Die haben ja noch wesentlich mehr Leben vor sich als wir mittelalte Menschen. Die Hoffnungen sind natürlich gedämpft, sozusagen. Der Raum des Hoffens ist etwas eingeschränkt, der ist etwas kleiner und der ist vor allem von Angst besetzt. Aber diese Angst treibt natürlich auch Hoffnung hervor.
Sie sprechen auch von der pragmatischen Dimension des Hoffens, dass Hoffen auch Kräfte wecken kann und wer hofft, ist auch bereit, einen gewissen Einsatz für sein Ziel zu bringen. Das müsste ja dann die ideale Mischung eigentlich sein für diese Generation, wenn wir auf den Umgang mit der Klimakrise auch schauen.
Ja, ich glaube, dass es neben dieser lähmenden Seite der Hoffnung auch die motivierende gibt. Die Hoffnung kann uns wirklich Kraft geben. Das ist eine ganz wichtige Ressource. Das bemerken bereits antike Autoren, das haben in der Gegenwart aber auch Psychologinnen und Psychologen festgestellt oder auch Medizinerinnen und Mediziner, die beobachtet haben, dass Menschen, die Hoffnung haben, schneller gesund werden. Oder es gibt auch die Meinung, dass Depression so etwas wie Hoffnungslosigkeit ist. Und Depression zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nichts mehr machen möchte. Und da zeigt sich ja, da zeigt sich ja sozusagen im Negativen, dass Hoffnung einem Kraft gibt, etwas zu tun. Dass Hoffnung nicht unbedingt nur lähmt, sondern dass es auch motiviert.
Sie haben eben vielleicht so ein bisschen im Raum stehen lassen, die Frage, ist Hoffen dann sozusagen noch zeitgemäß? Können wir da jetzt schon eine Antwort drauf finden?
Ich glaube, darauf können wir eine Antwort geben. Und ich würde sagen, ja. Ich glaube, ums Hoffen kommen wir gar nicht herum. Hoffen ist so tief in den Menschen eingelassen. Solange ich atme, hoffe ich. Von daher müssen wir eher fragen, wie können wir hoffen? Was für ein Hoffen ist sinnvoll? Und auch wenn die Klimakrise vieles in Frage stellt, haben wir natürlich Erwartungen an die Zukunft. Und es gibt ja so etwas wie eine Apokalypse in der Gegenwart, eben die letzte Generation oder Extinction Rebellion. Man kann das aber auch als prophylaktische Apokalypse betrachten. Da wird wirklich der Teufel an die Wand gemalt, um die Menschen nochmal zum Handeln aufzurufen. Und ich finde diese apokalyptischen Vorstellungen ganz interessant, weil die in vielen doch noch orientiert sind an der christlichen Apokalypse. Die drehen die christliche Apokalypse irgendwie um. Es gibt kein Jenseits mehr, sondern die Apokalypse ist von den Menschen gemacht. Sie ist nicht gut, sondern sie ist negativ. Aber trotzdem gibt es diese Vorstellung einer absoluten Auslöschung. Und wenn man jetzt den Menschen als Spezies betrachtet, ist es eher unwahrscheinlich, dass die ganze Menschheit verschwindet. Sozusagen naturgeschichtlich betrachtet ist es wahrscheinlich, dass die Zivilisation, wie wir sie haben, so nicht fortbestehen kann. Dass sich vielleicht die Zahl der Menschen reduziert. Aber dass die Menschheit ganz verschwindet, ist eher unwahrscheinlich.
Aber jetzt gehen Sie es ja positiv an, dass dadurch Kraft geweckt werden kann. Aber es ist ja auch, wenn man es negativ sehen möchte, wenn ich den Teufel an die Wand male, ist es ja auch eine wahnsinnige Panikmache, die bei anderen was ganz anderes auslösen kann.
Ja, genau. Man kann auch mit Angst Politik machen, man kann sie mit Hoffnung machen. Und beides bedingt sich ja. Und die Entwicklungen sind ja im Laufen. Also von daher würde ich da gar nicht so von Panikmache sprechen, sondern finde eher interessant, dass Erdwissenschaftlerinnen und Erdwissenschaftler auch festgestellt haben, dass bestimmte Tipping Points vielleicht bereits erreicht sind, dass bestimmte Prozesse im Gang sind, die gar nicht mehr umgekehrt werden können. Ganz prononciert formuliert, egal was wir machen, die Erderwärmung lässt sich vielleicht nicht mehr aufhalten. Aber das schließt nicht aus, dass wir noch hoffen können. Wir können dann vielleicht nicht mehr darauf hoffen, dass alles so bleibt, wie es bisher war. Aber wir können trotzdem noch Hoffnungen haben.
Hoffnung, Glaube, Liebe, das sind die großen religiösen Tugenden. Wenn wir uns jetzt in SWR1 Leute mit dem Begriff Hoffnung in der Religion beschäftigen, dann ist das sicherlich nicht so das ganz große Problem für Jonas Gretlein. Sie sind Theologensohn. Da hat man ja von Haus aus wahrscheinlich dann schon was mitbekommen. Religion und Hoffnung geht nicht ohne, oder?
Ja, also Hoffnung ist im Christentum ganz wichtig. Das geht auf Paulus zurück, auf den Korintherbrief, in dem er diese Trias einführt von Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Hoffnung wird dann mit Glaube und Liebe zusammen zu einer der theologischen Tugenden. Und Hoffnung bekommt auch eine ganz bestimmte Ausprägung im Christentum, nämlich die Ausrichtung auf die Auferstehung und auf das ewige Leben. Und Hoffnung ist vor allem dadurch ganz positiv konnotiert. Es ist ganz, ganz positiv aufgeladen. Und ich glaube, am Ende ist das auch ein Grund dafür, warum wir Hoffnung zumindest erstmal mit positiven Assoziationen verbinden.
Und bekommt in der Religion Hoffnung auch ja eine Art Gesicht, indem wir sagen, Gott ist Hoffnung?
Ja, das ist ganz interessant. Also das haben wir vor allem im Alten Testament, dass dort die Figuren hoffen und das Gegenstand ihrer Hoffnung Gott ist. Das ist also gar keine bestimmte Aussicht, dass ich noch ein Kind bekomme, dass ich wieder gesund werde, sondern Gott ist der Gegenstand des Hoffens. Und diese Tradition greift dann das Christentum auf. Die heidnische Antike hatte ja im Großen und Ganzen eher ein kritisches Hoffnungsverständnis. Und das Christentum greift dann diese jüdische Tradition auf und verbindet sie vor allem mit dem Leben nach dem Tod. Also Hoffnung wird an die Transzendenz gebunden.
Und dieses Leben nach dem Tod, wo wir immer noch sehr, sehr wenig Aufschlüsse drüber haben, das sieht ja auch jeder anders. Und das ist dann halt der Moment, wenn wir es anfangs schon davon hatten, dass Hoffen natürlich auch negativ besetzt werden kann, wenn ich meinen Partner verloren habe. Ich mir wünsche, dass hoffentlich dann mein Leben auch bald zu Ende ist, weil es ohne ihn oder ohne sie keinen Sinn mehr macht. Dass ich dann auch hoffe, in eine bessere Welt einzutauchen.
Ja, durchaus. Das ist aber auch kritisiert worden, dass die Menschen vertröstet werden, dass Hoffnung nicht nur Trost spendet, sondern auch vertröstet. Also einer, der das sehr entschieden kritisiert hat, war Sigmund Freud. Der hat gesagt, die Menschen bauen sich ein Himmelreich im Himmel auf und versäumen es dann, hier etwas besser zu machen. Also da setzt gerade die Religionskritik auch an.
Ist Glaube stärker als Hoffnung?
Da müssen Sie die Theologen fragen. Dafür bin ich nicht zuständig.
Okay, ist das Eisen Ihnen zu heiß, sich da irgendwie festzulegen?
Ja.
Ich möchte in Ihrem Leben nochmal zurückgehen, weil, was ich auch ganz spannend fand, wir hatten es eben von der Krebsdiagnose mit Mitte 20, da haben Sie, wie Sie sagen, das Beten neu erlernt. Sie haben es als Kind, ging mir genauso, saß man auf dem Bettrand und hat ein Gebet Richtung Himmel geschickt, in dem man sich bedankt hat und sich oder gewünscht hat, dass es dann halt, dass man auch am nächsten Tag wieder aufwacht. Das ist halt so das kleine Stoßgebet. Und das haben Sie mit Mitte 20 nochmal neu entdeckt für sich?
Ja, das habe ich neu entdeckt. Also ich habe es in der Kindheit gelernt und genau mit den beiden Komponenten, die Sie genannt haben, nämlich das sich bedanken für das, was man bekommen hat und Ausdruck des Wunsches oder der Hoffnung auf das, was kommt. Und ich habe in dieser Situation, als ich meine Diagnose bekam, das Beten als etwas sehr Tröstliches wieder aufgegriffen. Habe es als eine Möglichkeit erkannt, die Unsicherheit irgendwie zum Ausdruck zu bringen, die ich habe. Und das ist natürlich ganz eng mit der Hoffnung verbunden, denn die Hoffnung richtet sich auf etwas, was unverfügbar ist, was ich aus eigener Kraft nicht leisten kann. Und trotzdem hat man natürlich bestimmte Vorstellungen und die konnte und kann ich im Gebet formulieren.
Und ist es da dann auch bezeichnend, dass man zu diesem Mittel erst greift, wenn es einem richtig schlecht geht?
Das ist natürlich das Bittere, da haben Sie völlig recht. Erst in der ganz schlimmen Situation kommt man dazu, wobei ich zu meiner Rettung sagen kann, dass ich immer noch bete.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man das sozusagen beibehält. Das ist Ihre Lehre dann aus dieser Zeit?
Ja, das habe ich mir bewahrt. Also ich habe in der Zeit, als ich diese Diagnose bekam, habe ich sehr intensiv gelebt. Da habe ich das Leben natürlich nochmal anders wahrgenommen, als ich das jetzt tue. Und das hat sich dann irgendwann sehr schnell verflüchtigt. Man kehrt in die Mühlen des Alltags wieder schnell zurück. Das hat ja auch was Gutes. Aber dieses Beten habe ich mir aus der Zeit bewahrt, ja.
Hoffnung macht den Menschen erst zum Menschen. Das sagt SWRs Leutegast Jonas Gretlein. Heißt, dass wirklich jeder Mensch hofft?
Ich glaube ja. Alle Menschen hoffen in allen Kulturen zu allen Zeiten. Wenn man nicht mehr hofft, hat man ein Problem. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man die Depression als eine Form der Hoffnungslosigkeit ansehen kann. Wie wir hoffen und worauf wir hoffen, das unterscheidet sich allerdings.
In unserem alltäglichen Sprachgebrauch sind wir da relativ schnell mit diesem Begriff zur Hand. Also auch, dass wir Leute abstempeln, ach, das ist ein hoffnungsloser Fall.
Ja, das ist natürlich keine schöne Diagnose, wenn man das sagt. Jemand ist hoffnungslos. Ich finde Hoffnung auch deswegen ganz wichtig, weil man mit der Hoffnung anerkennt, dass man die Zukunft nicht kontrollieren kann, dass die Zukunft offen ist.
Gehen wir zu großzügig mit den Begrifflichkeiten Hoffen und Hoffnung um? Also wie oft das bei mir in meinem Tag auch schon irgendwie vorkommt, möchte ich gar nicht zählen, aber dass das so ein bisschen inflationär ist, dass wir da mehr drüber nachdenken sollten?
Nee, ich glaube, es ist eher ganz aussagekräftig, dass wir es so oft sagen. Das zeigt, wie wichtig die Hoffnung ist.
Was wäre für Sie ein Leben ohne Hoffnung?
Das wäre nicht möglich. Und es wäre auch kein schönes Leben.
Aber was ist zum Beispiel mit Menschen, die zum Tode verurteilt sind oder eine Diagnose haben, die sie zum Tode verurteilt oder lebenslänglich im Gefängnis sitzen? Da ist die Hoffnung dann nur minimal, aber trotzdem vorhanden?
Ja, da ist der Raum der Hoffnung natürlich eingeschränkt, denn man hofft ja auf etwas, was möglich ist und wenn man zum Tode verurteilt ist, dann wird das Leben zu einem Ende kommen. Aber ich glaube trotzdem, dass auch solche Menschen noch eine Grundhoffnung haben.
Kann ich, vielleicht können Sie da Nachhilfe geben, kann ich hoffen lernen? Also Sie sagen, glaube ich, eher nicht lernen, sondern kultivieren.
Ich glaube, Sie müssen es gar nicht lernen, weil Sie es ohnehin tun. Wir können, glaube ich, darüber reflektieren. Wir können uns Gedanken machen, welche Rolle Hoffnung in unserem Leben spielt und wie wir hoffen wollen. Also dazu gehört beispielsweise, dass wir uns Gedanken darüber machen, was möglich ist. Dass wir uns Gedanken darüber machen, was außerhalb unserer Macht liegt. Aber lernen muss das Hoffen niemand.
Und es gibt aber ja Angebote, wie ich zu mir finden kann. Das geht ja dann auch immer schon so in diesen Bereich der Hoffnung. Ich glaube, das habe ich in einem anderen Interview von Ihnen mitbekommen, Achtsamkeitstraining. Das ist jetzt so nicht das, worauf Sie dann sozusagen aus sind, dass das vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, gerne. Aber kann das etwas bewirken?
vielleicht sollte ich das mal probieren, Hoffnungstraining anzubieten. Ich sehe da vielleicht auch eher einen Gegensatz. Wir haben ja diese breite Bewegung der Lebenskunst und in dieser Bewegung wird der Mensch dann als Drehbuchautor seines eigenen Lebens beschrieben. Und damit wird suggeriert, dass wir unser Leben selber in der Hand haben. Aber die Hoffnung zeigt ja, da ist so viel, was offen ist, so viel, was wir nicht gestalten können. Und all das bringt das Hoffen zum Ausdruck. Von daher würde ich Hoffnung eher in einem Gegensatz zur Lebenskunst sehen.
Thomas Lindörfer, SWR1-Hörer aus Feuchtwangen, hat geschrieben, Hoffnung, schreibt er, ist ein Mangel an Information. Wenn ich hoffe, dass ein Unglück bzw. ein Fehler nicht eintritt, belastet mich die Situation unterbewusst. Mir ist es lieber, Fehler werden ausgeschlossen. Ich glaube, da geht es uns aber allen so mit dem Schlusssatz, oder?
Ja, also ich verurteile Hoffnung natürlich nicht in dieser Weise, glaube aber, dass Herr Lindörfer da etwas ganz Wichtiges erkannt hat. Die Hoffnung entsteht dann, wenn ich etwas selber nicht kontrollieren kann. Und natürlich haben wir alles lieber, wenn wir Sachen selber in der Hand haben. Das ist aber in unserem Leben, wie wir auch alle wissen, nicht der Fall. Die Zukunft ist offen, da kann viel passieren und gerade deswegen hoffen wir auch.
Was ja auch gut ist, dass die Zukunft offen ist. Wenn sich alles ganz klar planen ließe, wäre das Leben wahrscheinlich halb so schön und angenehm und aufregend. Katrin Kutter aus Rammingen auf der Alp schreibt, hallo zusammen, man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was geschieht, wenn man vor der Hoffnung stirbt? Ist Hoffnung nicht auch ein Verschieben von Handlungen, ein ewiges Warten auf etwas, was passieren könnte?
Das kann Hoffnung natürlich sein. Das wäre die negative Seite der pragmatischen Dimension der Hoffnung, dass Hoffnung vertröstet, dass Hoffnung vom Handeln abhält. Und genau die Kritik an der Hoffnung ist bereits in der Antike geübt worden.
Klaus hat sich gemeldet. Meine Schlussfolgerung ist, wenn ich immer nur hoffe und nichts tue, gehen wir zugrunde. Hoffnung bewirkt nichts, ist nur was für Tagträumer, geht in die gleiche Richtung wie, jetzt muss ich es gerade mal suchen, ich will nicht eure Hoffnung, ich will euer Handeln, sieht Robert anders, denn die Hoffnung sehe ich hier als nichtstuendes, in Lethargie bleibende Verhaltensweise. Die im Menschen stark vorhandene Eigenschaft, sich ungern ändern zu wollen, ist in vielen Bereichen gelebte und eingeforderte Erwartung.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass so viele Hörerinnen und Hörer diese negative Seite der Hoffnung betonen. Mein Eindruck wäre, dass in der Gegenwart die Hoffnung allgemein eher positiv gesehen wird. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Seite, die es auch gibt, dass Hoffnung eher hinderlich sein kann, dass es paralysieren kann. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, dass Hoffnung Kraft gibt, dass Hoffnung motiviert.
Die haben wir auch zu finden unter den Zuschriften. Klaus Höhne hat sich noch gemeldet. Wir hatten es von Greta Thunberg. Er sagt, Greta hat Hoffnung, sonst würde sie sich ja nicht gegen das Establishment lehnen. Ich bin 60 und finde Greta ganz okay, schreibt er dazu. Dann habe ich ein bisschen Ärger mir eingeheimst, bin ich selber schuld. Carsten Engelhardt aus Dietlingen hat geschrieben, die Aussage, dass man an einer Demo nur wegen Schulfrauen und Mädels teilgenommen hat, ist ein Schlag gegen alle, die irgendetwas in ihrem Leben ernst nehmen. Glauben Sie es mir, ich habe es trotzdem ernst genommen, aber ich war dann jetzt gerade zumindest mit der Aussage ganz ehrlich und es gab eine Hörerin, die sagte, bei ihr war es ähnlich, ohne dass ich das damit relativieren möchte. Wolfgang Schulte aus Heidelberg schreibt, mir fehlt die grundsätzliche Abgrenzung zum Wunsch und zu Wünschen, wenn wir über Hoffnung reden.
Oh ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir noch nicht angesprochen haben. Ich glaube, es gibt zwei grundlegende Unterschiede zwischen dem Hoffen und dem Wünschen. Die Hoffnung ist auf etwas Zukünftiges gerichtet. Das ist beim Wunsch nicht der Fall. Ich kann auch wünschen, dass in der Vergangenheit etwas anderes war. Und es gibt noch einen zweiten Unterschied und der ist der, dass wenn ich auf etwas hoffe, ich das für möglich halte, was ich erhoffe. Ich kann aber mir auch etwas wünschen, was unrealistisch ist. Wir hatten ja das Beispiel, ich kann mir wünschen, dass ich bei der nächsten Olympiade den 100-Meter-Lauf gewinne.
Ich sehe Sie da ganz vorn, aber ich habe es verstanden. Aber Sie sagen halt auch, ich hätte mir gewünscht, dass der Zweite Weltkrieg nie ausgebrochen
genau,
wäre.
Genau, das kann man sich wünschen. Ja. Es gibt so ein paar Sprachspiele, die auch in die Vergangenheit gehen. Beispielsweise, ich hoffe, dass meine Kollegin bereits angekommen ist. Das richtet sich auf den ersten Blick auf was Vergangenes. Ich weiß es aber noch nicht. Von daher ist die Zukunft doch wieder mit im Spiel, weil ich es erst noch erfahren muss. Meine Hoffnung richtet sich also darauf, dass ich in der Zukunft erfahre, dass in der Vergangenheit etwas stattgefunden hat.
Weil uns die Information, ob sie es geschafft hat oder nicht, noch fehlt. Anja Tinginio aus Dornstetten, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat geschrieben, zum Thema Hoffnung möchte ich nur sagen, da sind wir dann eher bei der positiven Seite, dass ich wohl finde, dass Hoffnung motiviert. Ich bin mir sicher, dass man ohne Hoffnung auch keine Motivation hat, aktiv zu werden.
Glaube ich, ganz wichtig, ganz wichtig.
Und Jürgen Max hat einen Spruch einfach nur geschickt, Hoffen und Harren macht manche zum Narren. Können wir so unkommentiert stehen lassen oder...
Das wäre natürlich wieder die Gegenseite, die kritische Sicht und zeigt natürlich auch, dass sich das durch die ganze Geschichte hindurchzieht, diese Ambivalenz des Hoffens, dass sie Kraft spenden kann, dass sie einen aber auch zum Deppen machen kann.
Jonas Gretlein, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.
Und Aufschluss gegeben haben, was es mit der Hoffnung auf sich hat in der Antike bis heute hin zur Klimakrise. Und ich wünsche Ihnen weiterhin bei Ihrer Arbeit viel Erfolg.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.